Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so heißt das Motto unserer Konferenz. Das Wichtigste zuerst, so heißt das Generalthema unserer Konferenz. Und heute Morgen mache ich Fortsetzung mit dem Unterthema unsere liebste Beschäftigung. Ich weiß nicht, wie viele das von uns sagen können. Unsere liebste Beschäftigung, das Gebet. Ich freue mich, dass wir viele Zuhörer haben und ich möchte sie alle heute Morgen auch ansprechen. Aber ganz besonders möchte ich heute Morgen doch zu den Bibelschülern reden. Und ganz, ganz besonders zu den Absolventen. Edgar Schmidt, der Direktor vom Predigerseminar St. Krishona, sagte einmal bei einer Evangelistenkonferenz, Dienst für den Herrn beginnt nie mit Aktivität, sondern mit der innigsten Gemeinschaft mit ihm. Das ist gut gesagt. Und ich denke, niemand hat das besser praktiziert als Jesus Christus. In Markus Kapitel 1 lesen wir von Vers 35 an, und am Morgen früh, schon vor Tagesanbruch, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Am meisten wird über das Gebetsleben Jesu im Lukas-Evangelium berichtet. In Lukas Kapitel 5, Vers 15 steht, Jesus hielt sich oft an einsamen Orten auf, um zu beten. In Lukas Kapitel 6, Vers 15 lesen wir, Lukas 6, Vers 12, dass er sogar eine ganze Nacht über im Gebet blieb. Einerseits werden wir in der Bibel aufgefordert, in einer Gebetshaltung zu sein. Es steht sogar in Lukas 18, Vers 1, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Das heißt, dass wir immer in dieser Verbindung mit Gott leben sollten. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, betet ohne Unterlass. Hier ist ein Lebensstil angesprochen, eine gewisse Haltung, eine Gebetshaltung, die uns immer in dieser innigen Verbindung mit Jesus Christus hält. Aber andererseits spricht die Bibel auch von besonderen Gebetszeiten, von festen Gebetszeiten. Ich hörte jetzt gerade eine Kassette in einem Vortrag von einem Bibellehrer von St. Krishona und da sagt dieser Bruder, und das hat mich sehr beeindruckt, er sagt in dem Vortrag, die schönste Stunde des ganzen Tages ist für ihn die Zeit morgens von 6:30 bis 6:30. Jeden Morgen von 6:30 bis 6:30. Die Hälfte der Zeit ungefähr für die Bibel und die andere Hälfte fürs Gebet. Es hat mich gefreut, so etwas von ihm zu hören. Ich telefonierte gerade mit einem Prediger aus der Schweiz. Auf der Durchreise hatten meine Frau und ich einen Besuch gemacht dort. Wir wollten gern das Gemeindezentrum einmal ansehen. Wir hatten viel davon gehört. Seine Gemeinde ist wohl im Moment die am schnellsten wachsende Gemeinde in der Schweiz. Vor einigen Jahren hatte sie 40 Mitglieder und inzwischen hat sie über 400 Mitglieder. Gott segnet, wunderbar. Wir wollten uns das einmal ansehen, aber als wir dorthin kamen, war er nicht zu Hause. Ein Mitarbeiter hat uns alles gezeigt und jetzt rief er an und sagte mir am Telefon, er wäre so gern dabei gewesen, hätte gern selbst uns geführt und uns mehr erzählt. Und dann habe ich gefragt, sagt, wie schaffst du das alles, wie kommst du durch? Und dann hat er mir gesagt, ich habe beten gelernt. Ich habe beten gelernt. 2 Stunden des Tages verbringe ich im Gebet. Sonst würde ich das alles nicht mehr schaffen. Also das hat mich beeindruckt. Ein Prediger in der Schweiz, der 2 Stunden am Tag im Gebet verbringt. In der Bibel ist von Gebetskämpfen die Rede. Die Bibel spricht von Gebetsnächten. Die Bibel spricht vom Fasten und vom Beten. Beides, das Gebet ohne Unterlass, diese ständige Gebetshaltung und die ganz bewussten geplanten Gebetszeiten, geschehen ja mehr oder weniger im Verborgenen. Aber beides sind wichtige Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Dienst in der Öffentlichkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, Der Vater sieht ins Verborgene und wird es vergelten. In Vers 4 sagt Jesus, er wird es vergelten öffentlich. Die Auswirkungen sieht man dann. Ich war einmal dabei, als ein Missionsdirektor mit einem Missionskandidaten sprach. Der Missionskandidat hatte große Pläne. Und als ich das so hörte, da habe ich auch so meine Gedanken gehabt. Und dann hörte ich, wie der Missionsdirektor zu dem jungen Mann sagte, du, ich habe etwas Bedenken. Ich habe etwas Bedenken. Und er sah ihm in die Augen und sagte zu dem jungen Mann, ich glaube, er hatte seine Hose gar nicht gesehen. Aber er wollte ihm eine Lektion mitgeben für sein Leben. Er sagte zu dem Missionskandidaten, solange du noch so schöne Bügelfalten hast, habe ich Bedenken. Ich glaube, das hat der junge Mann nie vergessen. Solange du noch so schöne Bügelfalten hast, habe ich Bedenken. Liebe, das ist richtig, dass wir unsere Kleider in Ordnung halten. Der Missionsdirektor wollte ihm etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, liegt schon einige Jahre zurück, dass eine Gemeinde in Rumänien ein ganz gewaltiges Gemeindewachstum erlebte. Menschen kamen zum Glauben, die Gottesdienste waren gewaltig, die Räume waren zu klein. Das Gemeindewachstum fing an, nachdem man den Prediger ins Gefängnis gesteckt hatte. Stell dir das mal vor. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, er hatte wahrscheinlich endlich Zeit zum Beten. Endlich hatte er Zeit für seine Gemeinde zu beten. Und Gott konnte das tun, was er schon immer tun wollte. Es ist überhaupt interessant, dass wir auf der Welt das größte Gemeindewachstum ausgerechnet in den Ländern haben, wo kein materieller Wohlstand ist. Ihr Lieben, Gott möchte uns beschenken. Und Gott macht es manchmal auf ganz anderen Wegen und mit anderen Mitteln. In Jeremia Kapitel 33, Vers 3 steht ein ganz gewaltiges Wort. Jeder Reichsgottesarbeiter sollte immer und immer und immer wieder an diese Verheißung denken, aber auch an die Bedingung, die da steht. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dich erhören und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Gott sagt, rufe mich an, und dann will ich große und unfassbare Dinge tun. Ihr Lieben, ich habe einen ganz großen Wunsch. Ich spreche heute Morgen über ein sehr wichtiges Thema, aber ich möchte heute Morgen nicht in erster Linie ein schlechtes Gewissen erzeugen und ich möchte auch nicht, dass Menschen dann unter einen frommen Leistungsdruck kommen, sondern ich möchte euch heute Morgen und ganz besonders die Bibelschüler, ich möchte euch heute Morgen einladen zu dem größten Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Das Gebet ist der Schlüssel zu den Vorratskammern Gottes. Wo kein Gebet ist, da fehlt der Schlüssel. Und wo man keinen Schlüssel hat, da bleiben die Türen verschlossen. Paul Lesseur hat einmal gesagt, die Kraft der Gemeinde liegt weder in ihrer Organisation, noch in ihrem Fleiß, noch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, noch in der Redekunst ihrer Prediger, sondern in ihrer Gebetstreue. Es gibt kein höheres Amt als das der Fürbitte, keine Möglichkeit, stärkeren Einfluss auszuüben. Darum sucht Satan, uns gerade daran zu hindern. Ihr Lieben, der Teufel lacht über unser Wissen. Der Teufel spottet über unser Können. Aber der Teufel zittert, wenn wir beten. Doch wie wenige beten wirklich. Moody hat einmal gesagt, über unsere Gebetszeiten lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für Gott. Es soll sogar Gemeinden geben, die nicht einmal eine Gebetsstunde haben. Solche Gemeinden sind ein geistliches Leichenhaus. Und es soll Gläubige geben, manche sind sogar schon jahrelang bekehrt, die besuchen nie eine Gebetsstunde. Sie sind die Totengräber ihrer Gemeinde. Es gibt Gläubige, die können eine Gebetsstunde versäumen, einfach weil gerade Besuch gekommen ist. Sie können die Gebetsstunde versäumen, einfach weil ein ein besonderes Thema im Fernsehen angesagt ist. Also jetzt will ich mich nicht rühmen, aber das könnte mir nicht passieren. Das zweite nicht, weil ich kein Fernsehgerät habe. Das erste nicht, weil ich einfach nicht darauf eingehen würde. Ihr Lieben, wenn jemand unangemeldet am Abend zu mir kommt, dann kann der doch nicht damit rechnen, dass ich den ganzen Abend für ihn reserviert habe. Er muss doch damit rechnen, dass ich ein Programm habe. Ich würde ihn einladen, mitzukommen. Und wenn er nicht mitkommen wollte, dann würde ich mit ihm einen anderen Termin abmachen. Aber die Gebetsstunde, die würde ich nicht versäumen. Es soll Christenleben, ich kontrolliere das ja nicht, aber es soll Christenleben geben, die pro Tag bis zu 2 Stunden am Fernsehgerät sitzen. Und jetzt sag ja nicht, ich hätte darüber geschimpft. Ich sage auch nicht, dass das Sünde ist. Ich weiß nicht, was da gerade lief, aber ich finde das sehr schade. Das muss ich sagen. Ich finde das sehr, sehr schade. Und solche Leute sind dann auch meist die Leute, die morgens nicht aus dem Bett kommen und die abends keine Zeit haben. Das Gebet ist der Rettungswagen. Das Gebet ist die Ambulanz. Das Gebet ist die erste Hilfe. Und sie sollte unbedingt immer Vorfahrt haben. Jemand hat einmal gesagt, das Wort oder die beiden Worte, keine Zeit, sind ein Sündenbekenntnis auf unseren Lippen. Leute, die viel schaffen und wenig beten, fürchtet der Teufel überhaupt nicht. Das ist der Grund, weshalb bei so viel christlicher Arbeit so wenig herauskommt. In diesem guten Buch, Keine Erweckung ohne Buße, steht auf Seite 24, denken wir an Susanna Wesley, die, obwohl sie 19 Kinder hatte, Zeit dazu fand, sich jeden Nachmittag 1 Stunde in ihrem Zimmer einzuschließen, um zu beten. Freunde, es handelt sich nicht so sehr darum, Zeit zu finden, sondern sich Zeit zu nehmen. Wir können uns Zeit nehmen, wenn wir wollen. Wie wenige Gläubige finden Zeit zum Gebet. Man hat für alles Zeit, zum Schlafen, zum Essen, zum Lesen der Zeitung und des Romans, zum Besuch von Freunden, Zeit für alles unter der Sonne, aber keine Zeit zum Beten. Das doch das Wichtigste von allem ist, die eine große Hauptsache. Leute, die immer sagen, ich habe keine Zeit, die tun am wenigsten. Die Ewigkeit wird das einmal zeigen, dass sie in Wirklichkeit einen falschen Terminkalender hatte. Das Gebet ersetzt keine Tat, hat einmal jemand gesagt, aber das Gebet ist eine Tat, die durch keine andere ersetzt werden kann. Ich möchte euch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, nun ich muss voranschicken, dass es bei mir auch viele Mängel gab und gibt und ich bin so froh, dass bei Gott so viel Vergebung ist. Aber ich darf euch sagen, dass es mir persönlich nie besser geht, als dann, wenn ich viel bete. In unserer Ehe geht es eigentlich immer gut. Aber ich darf sagen, es geht uns nie so gut, als dann, wenn wir beide zusammen viel beten. Und ich darf sagen, es geht mir in meinem Dienst, jetzt bin ich schon 28 Jahre im evangelistischen Dienst, es geht mir in meinem Dienst nie so gut, als wenn es mir gelingt, viele Leute zum Gebet zusammenzukriegen und möglichst ein paar Mal am Tag eine Gebetsstunde durchzuführen und viel mit anderen zusammen zu beten. Es ist interessant, die größten Resultate erreichen wir durch die unscheinbarste Beschäftigung. Und wer das nicht glaubt, der kann das ja einmal ausprobieren und dann wird er es bestätigt finden. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Das ist atemberaubend. Noch einmal diese Bibelstelle, rufe mich an und ich will dir so will ich dich erhören und ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Der Apostel Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 10, und jetzt hört einmal ganz gut hin, wir sind sein Werk. Damit ist nicht unsere Schöpfung gemeint, Natürlich hat Gott uns geschaffen, aber hier ist unsere Wiedergeburt gemeint. Wir sind sein Werk, also durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt sind wir neue Geschöpfe geworden. Wir sind sein Werk. Und jetzt heißt es weiter, wir sind geschaffen in Christus Jesus, also in der Wiedergeburt, zu guten Werken, die Gott vorausbereitet hat, damit wir sie tun. Als Gott uns wiedergeboren hat, neu geschaffen hat, da hat er uns geschaffen zu ganz bestimmten Aufgaben, zu ganz bestimmten Werken. Und diese Werke hat Gott sich im Voraus ausgedacht, damit wir sie tun können. Ihr Lieben, wenn wir irgendein Gerät kaufen, einen Mixer, dann haben wir damit etwas vor. Wenn wir eine Maschine kaufen, dann wollen wir sie für irgendeine Arbeit gebrauchen. Wenn wir eine Zange kaufen, dann wollen wir dieses Werkzeug benutzen. Gott hat uns geschaffen und wir sind Werkzeuge in seiner Hand. Und wir sind nicht für irgendetwas da, sondern Gott hat einen Plan für unser Leben und möchte uns für ganz bestimmte Dinge gebrauchen. Gott hat herrliche Dinge für uns bereitet. Gott hat gewaltige Gebetserhörungen für uns geplant. Und er wartet darauf, dass er sie uns schenken kann. Aber es kann nur geschehen, wenn wir auf dem Posten sind. Ich möchte eine der schönsten Bibelstellen nennen und dann möchte ich eine traurige Bibelstelle gleich daneben erwähnen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 7, zweimal diese schöne Zahl, kann man sich gut merken. Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Herrlich. Und in Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr Lieben, wenn wir einmal im Himmel sind bei Jesus, dann werden wir staunen. Wie es in einem Lied heißt, das wird ein Staunen geben. Dann werden wir staunen. Dann werden wir staunen über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes, über die Treue Gottes. Und dann werden wir uns gegenseitig unsere Gebetserhörungen erzählen, die Segnungen, die wir erlebt haben. Und wir werden staunen, staunen, staunen über all das Gute. Aber ich glaube, im Himmel werden wir auch staunen über die vielen Dinge, die Gott eigentlich tun wollte, die aber nicht geschehen konnten, weil wir nicht auf dem Posten waren. Gott hat gute Werke für uns bereitet und Gott muss dann sagen, ich konnte das nie in deinem Leben tun, weil du nicht auf dem Posten warst. Ich hatte so große Segnungen für dich bereitet, aber ich konnte sie nie schenken, weil du nicht da warst. Ich hatte gewaltige Gebetserhörungen für dich eingeplant, aber ich konnte sie dir nicht schenken, weil du nicht gekommen bist. In einem Lied singen wir, Beter sind Wundervollbringer. Ihr Lieben, es geschehen wenig Wunder, weil es so wenig wirkliche Beter gibt. Drei Fragen, lieber Zuhörer. Betest du überhaupt? Es gibt Menschen, die beten nur am Tisch. Tischgebet und dann noch ein Abendgebet, halbe Minute. Das ist kein Gebetsleben, das ist ja nur so eine Pflicht. Ist dein Gebet, wenn du betest, ernst gemeint? Dritte Frage. Erwartest du große und gewaltige Dinge vom Herrn? Wenn nicht, dann hältst du den zum Narren, zu dem du sprichst. Wie ein Kind, das an einer Tür klingelt und dann abhaut. Das gibt es ja manchmal. Kinder machen eine Klingeljacht. Von einem Haus zum anderen klingeln, dann laufen sie weg. So machst du es. Wenn du betest und nicht erwartest, dass Gott es tut, erwartest du große und gewaltige Dinge? Ein Missionsdirektor erzählte einmal, wie ihm eine Missionarin aufgefallen war, die immer so traurig aussah. Jahr um Jahr immer dieses bedrückte Gesicht. Und eines Tages hat er zu der Missionarin gesagt, Schwester, hat eine Frage gestellt, Schwester, weißt du, dass man Gott auch um ein fröhliches Gesicht bitten darf? Und so sind sie dann auseinandergegangen. Und als er nach einem Jahr die Missionarin wieder sah, da war sie fast nicht mehr wieder zu erkennen. Sie hat darüber nachgedacht und hat sie angefangen dafür zu beten. Und Gott hat ein großes, gewaltiges Ding getan in ihrem Leben. Ihr Lieben, ich habe irgendwo evangelisiert. Und am ersten Abend sang die Jugendgruppe. Die Jugendgruppe bestand fast nur aus Mädchen. Ich habe mich natürlich gefreut über diese jungen Leute, die da vorne standen und frische Lieder sangen. Aber trotzdem, als ich da unten saß, habe ich gedacht, oh, diese Armen, die wollen doch alle mal heiraten. Oder die meisten. Wie soll denn das gehen? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Das will doch Gott nicht. Und nachher saßen wir am späten Abend noch zusammen, der Prediger und ich, und aßen einen Joghurt. Und dann habe ich ihm gesagt, die haben schön gesungen, hat mir gefallen. Du, aber eure Jugendgruppe besteht fast nur aus Mädchen. So, hat einen Augenblick überlegt. Das war ihm noch gar nicht aufgefallen. Und da hat er gesagt, doch, das stimmt, ja, doch, das stimmt. Es sind viel mehr Mädchen, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, wir sollten mal beten, dass Gott junge Männer rettet. Machst du mit? Ich sagte, das ist gut, das machen wir. Und ich habe gefragt, bist du einverstanden, wenn ich es in der Gebetsgruppe sage, dass wir beide dafür beten und die anderen sollen mithelfen? Das könnte man ruhig mal sagen, gut. Und dann habe ich es in der Gebetsstunde gesagt. Dann habe ich es ein paar Mal gesagt. Und das war so eingeschlagen. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, wir wollen jetzt einmal jeden Tag dafür beten, dass Gott 10 junge Männer rettet zwischen 15 und 25. 10 junge Männer zwischen 15 und 25. Und dann hörte ich das immer wieder in den Gebetsstunden. Oh ja, du weißt, wir hätten gern 10 junge Leute, junge Männer zwischen 15 und 25. Und dann kam der letzte Abend der Evangelisation. Und ich habe mir die Entscheidungskarten angesehen. Es hatten sich eine ganze Menge Leute bekehrt. Und dann haben wir mal aufs Geburtsdatum geschaut. Und dann hatten wir genau 10 junge Männer zwischen 15 und 25. Und ich habe gedacht, oh, ich Dussel, hätte ich doch nur gesagt 20. Ja. Dann hätten sie anschließend für 10 Mädchen beten können und dann wäre der Ausgleich wieder da gewesen. Ihr Lieben, hört einmal diese Geschichte. Es war im Jahr 1904, ganz Wales war in Bewegung. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt. Der geistliche Zustand war recht jämmerlich. Der Kirchenbesuch war schlecht. Überall nahm die Sünde überhand. Plötzlich wehte der Geist Gottes so unerwartet wie ein Tornado über das Land. Die Kirchen waren überfüllt, so dass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Täglich wurden 3 Versammlungen angesetzt. Evan Roberts war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Aber man predigte wenig. Gesang, Zeugnis und Gebet waren die Merkmale dieser Erweckung. Man hatte nicht einmal Gesangbücher. Man sang auswendig. Es gab keinen Chor. Jeder sang. Man brauchte keine Kollekte, keine Propaganda. Niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt. Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt. Das Theater musste wegen Mangel an Besuchern schließen. Die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht mehr arbeiten, weil sie nicht an eine so freundliche Behandlung gewöhnt waren. In 5 Wochen traten 20.000 Menschen in die Gemeinden ein. Ihr Lieben, das ist Erweckung. Auf Seite 38 steht von dem, der damals in besonderer Weise von Gott gebraucht wurde. Ich hatte 13 Jahre lang, so schreibt Evan Roberts, um eine Erweckung gebetet. Ach, vielleicht noch etwas. Das habe ich mir einmal irgendwo ausgeschnitten. Später besuchte ein Missionar Evan Roberts, als er schon über 80 Jahre alt war. Und da sagt dieser alte Haudegen, im Rückblick auf jene Zeit, sehen Sie jenen Teppich? Evan Roberts deutete auf einen billigen, schäbigen Teppich. Da hat die Erweckung von Wales begonnen. 5 Monate, ehe die Erweckung begann, betete ich jeden Morgen von 4 Uhr an um eine Bewegung Gottes. Jeden Morgen von 4 Uhr an. Ihr Lieben, wir können das nicht nachmachen. Und ich bitte euch, versucht das nicht. Jetzt eher einfach irgendeinen Menschen zu kopieren. Aber wir können uns dem Herrn weihen und dann wird er zeigen, was er gern von uns hätte. Diese Zeit, in der Evan Roberts jeden Morgen um 4 Uhr aufstand und um eine Erweckung betete, war die Zeit, in der er auf der Bibelschule war. Jeden Morgen von 4 Uhr an im Gebet. Bei einer Evangelistenkonferenz in der Schweiz sagte ein Redner, weiß nicht, wo er das her hatte. 80% der Theologiestudenten kennen überhaupt kein Gebetsleben. Aber das sind die Leute, die demnächst das Reich Gottes bauen sollen. Es gibt ein anderes Problem, und das sage ich jetzt mit einem inneren Schmerz. Ihr Lieben, es gibt Bibelschulen, auf denen wird viel gebetet. Ich war oft auf der Bibelschule Walzenhausen. Ich habe gestaunt, wie viel Zeit dem Gebet gewidmet wird. Ich könnte mir denken, dass es hier ähnlich ist. Und dann kann es passieren, ich spreche jetzt nicht von einer bestimmten Bibelschule, dass ein Bibelschüler wieder zurückkommt in seine Gemeinde und er versagt gerade an dieser Stelle. Wie oft passiert das, dass Leute nach ihrer Ausbildung in eine Phase hineinkommen, dass die anderen mit dem Kopf schütteln und fragen, was ist denn da los? Der war 2 Jahre, der war 3 Jahre auf der Bibelschule. Der ist ja unbrauchbarer als vorher. Manche erleben nach der Bibelschule einen richtigen Himmelfall, wie einmal jemand das genannt hat. Erleben eine richtige Talfahrt. Jemand nannte das einmal ein Bibelschulsyndrom. Ihr lieben Bibelschüler, möchtet ihr wirklich vom Herrn gebraucht werden? Man kann das schnell ja sagen. Und 2, 3 Jahre sind schnell rum. Möchtest du wirklich vom Herrn gebraucht werden? John Haidt, dieser gewaltige Missionar in Indien, hatte einen Beinamen. Man nannte ihn John Haidt, der Beter. Moody hatte einen ganz ähnlichen Beinamen. Man nannte Moody den Mann des Gebets. Ein Mann des Gebets. Ähnlich sprach man von Jakob Vetter. Stephen Olford, einer der bekanntesten Prediger in England, sagte vor einiger Zeit, die gebetsärmsten Menschen sind heute die vollzeitlichen Reichsgottesarbeiter. Ich schäme mich, das überhaupt hier zu sagen, aber ich glaube, dass es so ist. Man kann nicht alle hier in einen Topf werfen, das ist klar. Es gibt Männer und Frauen, die sich gerade an dieser Stelle einbringen. Wir werden einmal staunen in der Ewigkeit, wenn Gott ihre Treue belohnt. Aber auf der anderen Seite, ihr Lieben, es ist schrecklich. Dabei steht doch in der Bibel, rufe mich an, so will ich dich hören und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nicht weißt. Andererseits sagt dieselbe Bibel, nochmal Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sind wir uns klar darüber, dass der Teufel nicht so sehr fürchtet wie das Gebet? Sein ernsthaftes Bemühen geht dahin, uns vom Gebet abzuhalten. Der Teufel lässt uns ruhig bis über den Kopf in der Arbeit stecken, wenn wir nur nicht beten. Der Teufel fürchtet sich nicht vor unserem eifrigen Bibelstudium. Der Teufel fürchtet sich überhaupt nicht vor einer Bibelschule. Vorausgesetzt, wir beten wenig. Noch einmal das, was ich vorhin schon sagte. Der Teufel lacht über unser Wissen, ich bin sicher. Der Teufel lacht über unser Wissen. Es gibt Leute, die wissen viel mehr als wir. Der Teufel spottet über unsere Anstrengung. Aber der Teufel zittert, wenn wir beten, wenn wir mit reinen Lippen beten. Und Gott möchte, dass wir dahin kommen. In diesem guten Buch, das ich euch allen so sehr empfehle, »Keine Erweckung ohne Buße«, steht auf Seite 23, wir lesen in der Lebensgeschichte unserer Väter, dass sie viel Erfolg in der Reichsgottesarbeit hatten und dass sie stundenlang im persönlichen Gebet blieben. Die Frage steht vor uns, können wir die gleichen Wirkungen haben, ohne ihrem Beispiel zu folgen? Wenn wir das können, dann lasst uns doch der Welt endlich beweisen, dass wir einen einfacheren Weg gefunden haben. Aber wenn wir es nicht können, so lasst uns in Gottes Namen anfangen, denen nachzufolgen, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererbten. Unsere Väter weinten und beteten und rangen vor dem Herrn, damit Sünder gerettet würden und sein Reich gebaut würde. Und sie wollte nicht ruhen, bis Menschen vom Schwert des Wortes Gottes getroffen wurden. Das war das Geheimnis ihres mächtigen Erfolges. Auch wenn man an Männer und Frauen der Vergangenheit denkt, die Gott in gewaltiger Weise gebraucht hat, und solche gibt es ja heute auch, dann stoßen wir immer und immer wieder auf dieses Geheimnis. Ihr Lieben, ich kenne Leute, die sind irgendwo in einer Gemeinde und sie fallen einem auf. Sie sind einfach anders. Sie reden nicht so dummes Zeug wie manche anderen. Sie verplempern nicht ihre Zeit wie manche andere. Sie sind fröhlich, gelöst, sie gehen ihren Weg, aber sie sind einfach anders. Und wenn man sie etwas näher kennenlernt und einmal den Mut hat zu fragen, wie sie den Tag verbringen, dann stößt man immer wieder auf dieses Geheimnis. Über Gebet kann man eigentlich nur mit Zittern sprechen. Und so geht mir das immer wieder, wenn das Thema dran ist. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn die anderen schon schlafen, sind wir noch auf den Knien. Und wenn die anderen noch schlafen, sind wir auf den Knien. Wie Gott seine Arbeit gebraucht hat, das wissen viele von uns. Jetzt kann man natürlich wieder nicht Spurgeon kopieren, denn Gott hat für uns so ganz unterschiedliche Lebensführungen. Aber man kann etwas von diesen Leuten lernen. Ich habe hier ein Zitat von John Wesley. An meinem heutigen Geburtstag, dem ersten Tag meines 72. Lebensjahres, machte ich mir Gedanken darüber, woher es kommt, dass ich noch die gleiche Kraft habe wie vor 30 Jahren. Dass meine Nerven kräftiger sind als damals. Dass ich noch keinerlei Altersschwäche spüre. Vielmehr manche Schwäche verloren habe, die ich früher hatte. Der Hauptgrund ist Gottes freundliche Gnade. Gewiss. Meine wichtigsten Mittel dabei sind, dass ich seit über 50 Jahren regelmäßig jeden Morgen um 4 Uhr aufstehe, um zu beten. Dass ich jeden Morgen predige. Eine der gesundesten Übungen, die es überhaupt gibt. Drittens, dass ich in einem Jahr mindestens 4.500 Meilen zu Wasser und zu Land reise. Das war natürlich auch eine gesunde Sache. Damals gab es noch keine Autos. In dem Buch Prediger und Gebet steht von John Wesley, dass er jeden Tag mindestens 2 Stunden im Gebet verbrachte. Er begann um 4 Uhr morgens zu beten. Jemand, der ihn gut kannte, schrieb, er betrachtete das Gebet mehr als seine Aufgabe, als irgendetwas anderes. Ich habe gesehen, wie er aus dem Gebetskämmerlein kam mit leuchtendem Gesicht. Einige von euch haben den Namen Octavianus schon gehört, vielleicht ihn sogar schon persönlich gehört. Er hat auch schon in Deutschland gepredigt. Ein besonders von Gott gebrauchtes, gesegnetes Werkzeug in der Erweckung in Indonesien. Als vor einiger Zeit einige Deutsche dort waren, um sich an Ort und Stelle zu informieren, da hat Bruder Octavianus gesagt, dass er in dem vergangenen Jahr ungefähr 2 Stunden pro Tag im Gebet verbrachte. Und er hatte sich ganz fest vorgenommen, im neuen Jahr mehr zu beten. Wenn Leute erst einmal hier ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, dann merken sie, wie lohnenswert das ist. Ihr lieben Bibelschüler, einige von euch werden in den vollzeitlichen Dienst gehen. Ich möchte euch 4 Ratschläge geben. 4 Ratschläge mitgeben. Erstens, gib alles. Bitte gib dem Herrn Jesus alles. Gib ihm auch deine Pläne. Gib ihm deine Wünsche. Übergib ihm alles. Und sag, Herr, mach mit mir, was du willst. Ob ich mit 30 sterbe oder mit 60, Herr, hier bin ich. Ob du mich in den kalten Norden führst oder in den heißen Süden, Herr Jesus, hier bin ich. Soll ich im ledigen Stand dir dienen oder in der Ehe? Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Bitte, Herr Jesus, gebrauche mich. Willst du mich im Rampenlicht gebrauchen oder ganz im Verborgenen? Ich will dir dienen. Ich übergebe dir meine Hände, meine Füße, meine Augen, meine Ohren, meine Lippen, mein Geld, meine Zeit. Und wir staunen, was Gott tut. Mein zweiter Ratschlag, ihr lieben Bibelschüler, er bittet Großes. Er bittet Großes vom Herrn. Der Schreiber dieses guten Buches erzählt aus seiner Bibelschulzeit, wenn die anderen ihre Witze machten, wenn die anderen ihre Liebesbriefe schrieben, obwohl das auch alles mal irgendwo seinen Platz hat, stand er oft vor der Weltkarte und dann legte er seinen Finger auf das eine Land und auf das andere Land und betete für die Welt. Und immer wieder rief er zu Gott, O Gott, gebrauche mich. O Gott, gebrauche mich. Die Zeit seiner Ausbildung war eine Zeit der Weihe. Ihr Lieben, erwartet Großes vom Herrn. Mein dritter Ratschlag, unternimm Großes für Jesus. Es gibt Gläubige, die meinen, wenn sie in eine neue Stadt kommen, sie müssten unbedingt jedes Museum gesehen haben und was weiß ich noch alles. Das ist gar nicht so wichtig. Dass du in der Stadt eine Segensspur zurücklässt, das ist wichtig. Unternimm Großes für Jesus. Und wenn du irgendwo eine Arbeit aufbaust, bitte erwarte, dass der Herr dich in mächtiger Weise gebraucht, dass die Stadt umgekrempelt wird durch deinen Dienst. Erwarte Großes von Jesus. Ich glaube, eins der größten Hindernisse in der Reichsgottesarbeit sind die Leute, die nichts erwarten. Wenn man irgendetwas machen will, die erste Frage, was kostet das? Wenn man irgendetwas tun will, schaffen wir das? Wenn die einen Schweizer Käse sehen, dann sehen sie nur die Löcher. Die haben immer 25 Gründe, warum etwas nicht möglich ist. Ihr lieben jungen Leute, ihr Bibelschüler, erwartet Großes vom Herrn. Geh mit dieser Einstellung an die Arbeit, dass ein großer Gott auf deiner Seite steht. Gott liebt die Menschen, Gott liebt die Verlorenen und er möchte deine Gebete erhören und dich gebrauchen. Von John Knox kommt das Wort, es war ein Gebet, O Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Ich glaube, solche Gebete hört Gott gern. Wenn Menschen so vor ihrem Gott stehen, rufe mich an, so will ich dich erhören und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Wie traurig, wenn Gott einmal zu uns sagen müsste, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich habe hier noch ein Zitat aus dem Buch Der kniende Christ. Wenn wir im Himmel etwas bedauern werden, dann am meisten, dass wir so wenig Zeit in wirklicher Fürbitte verbrachten, solange wir auf der Erde waren. Ich denke an einen sterbenden Prediger. Wenn ich mit einem sterbenden Menschen rede oder mit einem schwerkranken Menschen, dann höre ich immer besonders gut zu. Aber wenn es dann sogar ein Missionar ist oder ein Prediger, dann höre ich noch doppelt so gut zu. Und wenn man dann hört von den Lippen eines sterbenden Predigers, oh, könnte ich noch einmal zurück. Und ich frage, Bruder, was wäre dann? Erzähl mir. Ich weiß, ich muss auch einmal sterben. Bruder, erzähl mir, das muss ich hören. Was wäre dann? Und dann sagt ein sterbender Prediger, oh, könnte ich noch einmal zurück. Ja, was wäre dann? Ich würde doppelt so viel beten. Wenn wir im Himmel etwas bedauern, dann am meisten, dass wir so wenig Zeit im Gebet verbrachten, solange wir auf der Erde waren. Und eine todkranke Frau sagt mir auf dem Krankenlager, könnte ich noch einmal zurück? Und ich frage, was wäre dann? Und dann sagt mir die Frau, ich würde alles anders machen. Ich würde alles anders machen. Und dann erzählt sie mir von ihrer Ehe. Und dann erzählt sie mir von ihrer verkehrten Kindererziehung. Und dann erzählt sie mir, wie lau ihr Christenleben in der Gemeinde war. Oh, könnte ich noch einmal zurück. Ich würde alles anders machen. Ihr Lieben, ich frage mich dann immer wieder, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass manche Leute das erst auf dem Sterbebett merken? Wie ist das nur möglich? War Gott denn in der ganzen Zwischenzeit stumm? Nein, Gott war nicht stumm. Gott hat geredet, aber die Leute haben nicht hingehört. Ihr lieben Bibelschüler, hört doch heute Morgen einmal. Und nehmt es euch heute Morgen ganz fest vor. Ganz besonders ihr, die ihr jetzt die Bibelschule verlasst. Ihr habt euch eine Menge Wissen angeeignet und das ist ja wunderbar. Ihr könnt es einbringen in eure Arbeit. Aber geht heute von hier weg oder morgen mit einem heiligen Entschluss. Ich will ein Beter sein. Ich will ein Beter sein. Nimm es dir ganz fest vor. Ich will am Morgen, bevor ich mit anderen rede, ich will am Morgen, bevor ich etwas anderes tue, mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Nimm es dir doch einmal ganz fest vor. Bitte mach ihm kein Versprechen. Das sollte man nicht tun. Aber nimm es dir selbst einmal ganz fest vor. Ich will mich darin üben und ich will viel Zeit im Gebet verbringen. Wenn ich morgens so bete, dann ist es für mich oft schlimm, dass die Zeit schon wieder rum ist. Und ich merke jetzt muss ich weiter. Jetzt kommt ein Termin oder was weiß ich. Wenn wir einmal angefangen haben, dann merken wir nur immer, dass es gut wäre, wir hätten noch viel mehr Zeit. Die Zeit ist kurz, heißt es in einem Lied. O Mensch, sei weise und nütze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück. Oh, wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, wenn ein Mensch das alles gewusst hat? Wenn ich das manchmal so sehe bei den Predigern, ich bin ja laufend in anderen Häusern. Was da für gute Bücher im Regal stehen, auch über Gebet. Nur die meisten praktizieren das nicht. Es ist mir schon passiert, dass ich nach einer Woche den Prediger gefragt habe, bei dem ich wohnte, sag mal Bruder, wann betest du eigentlich? Dann hat der Bruder mir mit schwerem Herzen gesagt, ja, das ist ja mein Problem. Ich komme gar nicht dazu. Die große Gemeinde, die Krankenbesuche, Unterweisung der jungen Leute, dies und das, Besuch im Krankenhaus und so weiter. Und dann noch einen Artikel fürs Gemeindeblatt schreiben und noch für irgendetwas was machen und dann eine Konferenz. Das ist ein Problem. Ich komme fast nicht zum Beten. Ihr Lieben, solche Leute haben einen falschen Terminkalender. Das ist alles. Schreib einmal die erste Stunde fest. Fertig. Schreib einfach mal die erste Stunde fest. Diese Stunde ist für den Herrn. Komme, was da wolle. Mach doch das einmal. Und du wirst staunen, was sich alles verändert. Ich finde noch schrecklicher als das, was ich eben andeutete. Wenn man am Ende seines Lebens dasteht und dann sein Leben bejammert. Oh, hätte ich nur. Ich finde noch viel schlimmer, noch viel schrecklicher ist es, wenn jemand sein Leben hier unten abschließt und er war nicht einmal bekehrt, nicht einmal wiedergeboren. Das gibt es ja auch. Ich kenne die meisten ja nicht. Ich möchte einmal fragen, ist das möglich, dass heute Morgen jemand hier sitzt in dieser Konferenz? Du hast schon viel von Jesus gehört. Und du hast vielleicht bekehrte, wiedergeborene Leute in deiner eigenen Familie, die vielleicht schon viel für dich gebetet haben. Du kennst dich ziemlich gut aus im Evangelium, aber du musst es zugeben, gerettet bin ich nicht. Nicht bekehrt, nicht wiedergeboren, keine Heilsgewissheit. Den entscheidenden Schritt über die Grenze habe ich nie getan. Ist hier jemand heute Morgen? Und wenn nur einer hier wäre heute Morgen, lieber Zuhörer, höre, ich habe für dich gebetet. Und ich werde jetzt gleich, nachdem wir das Lied gesungen und gebetet haben, in den Kaminraum gehen. Wenn es sein müsste, ich würde gerne aufs Mittagessen verzichten. Ich möchte dir helfen, dass du heute Morgen, heute Mittag zur Heilsgewissheit kommst. Bitte vergiss das Mittagessen. Vielleicht bekommst du nachher auch noch etwas. Aber lass uns jetzt zusammensitzen. Lass uns miteinander reden. Lass uns zusammen beten. Dieser Tag kann der größte Tag deines Lebens werden. Und den anderen möchte ich noch einmal ans Herz legen. Ganz besonders den Bibelschülern. Oh, ihr Lieben, geht doch heute noch einmal. irgendwann ein paar Minuten an einen Ort, wo ihr ganz allein seid und besprecht das mit Jesus und macht das einmal mit ihm klar. Ihr müsst ihm kein Gelübde geben, das sollte man nicht tun. Aber ihr dürft es ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte das. Oh, bitte hilf mir dabei. Hilf mir dabei. Gib mir die Kraft dazu. Ich möchte von dieser Schule weggehen oder von dieser Konferenz weggehen oder jetzt in das neue Schuljahr hineingehen mit diesem Wunsch. Ich möchte ein Beter sein. Ich möchte ein Beter sein. Und auf meinem weiteren Weg, ich möchte am Morgen meine besten Minuten mit Jesus verbringen. Und ich möchte sehen, was er daraus macht. Angenommen, du musst morgens um 6 Uhr anfangen zu arbeiten, um 5 Uhr aufstehen, dann stehst du eben 4:45 auf. Oder du hast Nachtschicht und du musst morgens um 2 anfangen mit Arbeiten, musst du um 1 Uhr aufstehen, dann stehst du eben um 1:45 auf. Liest einige Worte in der Bibel und dann gehst du 10 Minuten ins Gebet und betest für deine Familie, betest für die Gemeinde, für den Prediger, für den Jugendleiter und für die Missionare. In 10 Minuten kann man eine ganze Menge sagen. Oh, was wird das für Auswirkungen haben? Ein vollzeitlicher Mitarbeiter wird sich natürlich nicht mit einer Viertelstunde begnügen. Er sollte sich eine Stunde dafür einplanen oder mehr. Und wir werden staunen, was dabei herauskommt. Wie schön wäre es, wenn wir später einmal sagen könnten, meine liebste Beschäftigung, das Gebet. Meine liebste Beschäftigung, das Gebet. Der Herr möge es schenken.